Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Mein Gast heute Vormittag ist Boris Aljinovic, Schauspieler und vor allem dies Jahr in Worms. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind.
Danke, dass Sie mich genommen haben.
Boah, das klingt aber sehr bescheiden, oder?
Weiß nicht, so eine Standardformulierung höre ich immer im amerikanischen Fernsehen. Wenn der Moderator das sagt, sagt der Gast höflich vielen Dank.
Boah, aber genommen haben ist ja wie, als wenn jemand einen Ausbildungsplatz sucht, schon 30 Absagen bekommen hat, ja, und dann in der letzten Firma doch noch was findet.
Thank you for having me. Und ich überlegte gerade, wie heißt denn das auf Deutsch?
Mm, okay.
Und dann komme ich mit einem komplizierten Satz.
Man muss aber...
Also vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sie werden bald 52. Kein rundes Datum, aber es findet in Worms statt. Während der Vorbereitungen auf die Nibelungenfestspiele, bei denen Sie mitwirken, wird in Worms besonders heftig oder besonders überhaupt nicht gefeiert?
Da habe ich keine Ahnung. Also wir gehen als Team sicherlich öfter mal nach der Probe, weil das zum Ritual dazu gehört, einen trinken. Mhm. Aber ob das jetzt eine große Party wird, weiß ich nicht.
Mhm. Also öfter mal heißt nicht nur an Ihrem Geburtstag, sondern das ist sowieso Teamgeist in Worms.
Ja, irgendwie ist ein Bier nach einem ganzen Probentag, wo sich alle entspannen und auch nicht mal über die Arbeit reden, toll.
Mhm. Überwältigung heißt das Stück in diesem Jahr. Mhm. Wie ja fast immer ein neu geschriebenes Stück, das sich an die Nibelungensaga anlehnt, aber dann doch eine andere Geschichte erzählt, als man das so bisher schon kannte. Sie spielen den Gernot, den Bruder des Königs.
Mhm.
Jetzt haben Sie ein paar Tage Probe hinter sich. Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt in die letzten Probenwochen, bevor es dann losgeht am 12. Juli?
Ich bin sehr inspiriert von dem ganzen Vorgang. Der Text von Thomas Melle ist, wie soll ich das sagen? Er hat etwas geschaffen, wo er sagt, das ist eine Basis, um darauf freier künstlerisch zu arbeiten.
Mhm.
Unsere Regisseurin Lilia Ruprecht ist das auch gewöhnt. Von daher ist es nicht, sagen wir mal, es ist jenseits einer Herstellung von sowas wie Karl-May-Festspielen oder Störtebeker-Freilufttheater, wo jetzt linear dem Publikum eine Unterhaltung, sondern es hat eine große Chance, sehr künstlerisch und trotzdem sehr sinnlich zu sein. Das freut mich gerade sehr.
Sie haben auch früher schon mal Anfragen gehabt, bei den Nibelungenfestspielen mitzuwirken.
Ja.
Jetzt wird es aber zum ersten Mal tatsächlich dazu kommen.
Es ging sich irgendwie nicht wirklich aus. Und da wusste ich auch nicht, ob ich da so drauf Lust habe.
Mhm.
Hab mir das angehört, fand es spannend, da zu reden und gefragt zu sein.
Mhm.
War jetzt nicht unbedingt mein dringlicher Wunsch. Anders als jetzt, wo ich eigentlich für mich was anderes vorhatte. Und als ich Lilia und dann unseren Autor Thomas getroffen habe, dachte ich, das ist toll, da will ich dabei sein, egal wie. Mhm. Das, glaube ich, ist...
Das klingt jetzt so, als sei die Zustimmung auch auf dem Fundament der handelnden Person, also Regie und Dramaturg. Und vielleicht bei den Absagen früher mit Intendant Dieter Wedel jetzt nicht so attraktiv für Sie mitzuspielen?
Das hat eigentlich keine Rolle gespielt. Ich fand das sehr spannend, ihn zu treffen, weil ich dachte, hey, dann triffst du mal den berühmten Dieter Wedel und wir hatten ein paar nette Gespräche und ich kann tatsächlich nicht mehr sagen, warum das jetzt nicht ging. Ich glaube, es waren vor allem Terminfragen. Ich kam gar nicht in den Bereich, dass ich gesagt habe, damit kann ich mich identifizieren oder nicht.
Und ursprünglich hatten Sie was anderes vor, bis dann Worms rief. Was hatten Sie denn vor? Da bin ich ja doch neugierig.
Oh,
Urlaub machen.
Ich wollte meinen Kram machen, ein bisschen was zu sortieren. Ich dachte, warum muss ich denn das ganze Jahr arbeiten? Also, es ist ja auch, wollte mich um ein paar Sachen kümmern, die mich interessierten. Dazu gehören auch Hobbys.
Mhm.
Einfach so.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie entsteht eigentlich der allererste Kontakt, wenn man von Seiten der Festspielleitung auf einen Schauspieler wie Sie zugeht und sagt, wollen Sie dabei sein? Also da ist ja Produzent Hofmann, da sind Sie als Schauspieler. Womit geht's genau los?
Ich habe eine Agentur, die ist sozusagen die offizielle Adresse, die ich habe. Und da kam dann halt eine Mail rein, möchtest du mitmachen? Und ich las erst so, okay, warum? Und dann hing der Text dran und ich wurde neugierig aufgrund des Textes. Und dann wusste ich auch ein bisschen, wer unsere Regisseurin ist und dachte so, das ist aber eine sehr, sehr ungewöhnliche Wahl für so ein großes Festspiel.
Warum ist das ungewöhnlich?
Das ist das, die weiteste Entfernung von dem, was ich denke, was jemand, der Fernsehproduzent ist und für ein großes Publikum versucht, Stoffe zu präsentieren, gehen kann, auch immer bereit ist, nicht als Unterhaltung zu produzieren, sondern als Künstler zu produzieren, mit dem großen Risiko des Scheiterns.
Sprich, super anspruchsvoll und möglicherweise eine Zumutung ans Publikum?
Könnte, muss nicht. Mhm. Also bei Lilja bin ich da gar nicht ängstlich, aber es ist halt eben ein anderer Weg. Und dann dachte ich, hey, da wollt ihr mich dabei haben, und dann habe ich Lilja getroffen und dann haben wir geredet. Mhm. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich, wie sagt man das, dass ich Shanghai bin.
Dass sie was?
Shanghai, also dass ich jetzt an Bord komme. Dass
Shanghai?
Naja, dass man irgendwie so, man trägt sich als Mannschaft so wie bei Moby Dick. Ja, man macht so seine drei Kreuzchen in die Mannschaftsliste und jetzt muss man mitfahren.
Und das heißt Shanghai?
Weiß ich nicht. Also da gibt es den Begriff auch.
Klingt gut. Also die angesprochene Lilja ist die Regisseurin. Überwältigung, haben wir schon gesagt, heißt das Stück. Und im weitesten Sinne wird da normalerweise bei den Nibelungen viel gestorben. Ja. Und bei Überwältigung wird eher so die Geschichte erzählt, wenn man es frei zusammenfasst, wie es auch durchaus ganz anders hätte laufen können. Ist das, was Sie meinen, dass es irgendwie sich weit von dem entfernt, was man eigentlich erwarten kann von so einem Stück?
Naja, es gibt noch eine andere Erzählebene. Das wird auch ein bisschen erzählt vom Stoff her aus der Perspektive des ungeborenen Ortlieb, der einfach nicht auf die Welt kommt, in der Welt von Thomas Melle.
Mhm. Des Autoren des diesjährigen Stücks. Des
diesjährigen Stückes, weil sie sich halt alle vorher umbringen, weil sie halt mit falschen Verabredungen und falschen Voraussetzungen irgendwelche Ehen eingehen, um den Staat aufrechtzuerhalten, die solche persönlichen Verletzungen mit sich bringen, dass das unausweichlich auf eine Rache Kriemhilds hinausläuft. Und während diese Nebenhandlung in einer Welt läuft, die es nicht gibt, die zeitlich ungebunden ist und doch immer wieder beobachtet, ist es so eine Zeitschlaufe. Hagen zum Beispiel als Ältester, Klaus-Maria Brandauer, ist eine Figur, die kann den Ortlieb hören und mit ihm reden und sagt, ich kenne die Geschichte der Nibelungen zum tausendsten Mal. Es ist ein ewiger Loop, der immer in der Katastrophe endet. Wenn ihr jetzt wieder dieselben Entscheidungen trefft, wird es wieder so sein und alle werden wieder sterben. Wo ist der Punkt, dass das durchbrochen wird? Und das ist im schon mal so ein Ansatz, wo man sagt so, okay, wir haben jetzt auf der Bühne garantiert nicht Schlosseingang, Kirche brennt, Blut wird aus Helmen getrunken oder so, was die Nibelungen sonst anbieten, weil wir sind in einem abstrakten Gedankenraum, in dem aber die ganzen Farben und auch vor allem die Entscheidungen der Figuren eine Rolle spielen unter einer besonderen Beobachtung. Das finde ich einen gewagten, tollen literarischen Sprung von Thomas. In einer knackigen, manchmal so lustigen Sprache.
Okay, damit erledigt sich meine Frage, ob man auch mal was Unterhaltsames entdeckt in diesem Stück. Ich glaube, die Frage kann man damit ja beantworten.
Es gibt echt, also im Moment gibt es sehr viel zu lachen auf den Proben, wenn das dann kommt. Aber es ist halt schwer, das zu beschreiben, finde ich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Boris Aljinovic ist dieses Jahr zu sehen als Gernot im Stück Überwältigung bei den Nibelungenfestspielen in Worms und war jahrelang zu sehen, 13, 14 Jahre als Berliner Tatortkommissar. Felix Stark war ihr alter Ego. Ein eher besonnener Mensch im Vergleich zu ihrem Partner Dominik Rake, dem als Tatortkommissar, als Partner eher die Sonne aus allen Poren schien. Kann man das ungefähr so sagen oder wäre das zu weit hergeholt?
Lustige Formulierung. Ja, kann man so sagen und ich würde ja Ihrer Beschreibung nie widersprechen, weil es ist ja Ihre Beschreibung.
Mhm. Und Ihre wäre fundamental anders?
Keine Ahnung. Ich finde es amüsant, dass Sie das so beschreiben. Mhm. Ich würde es so stehen lassen.
Schade, dass es zu Ende gegangen ist vor ein paar Jahren mit dem Tatort. Ne? War, glaube ich, auch nicht so ganz in Ihrem Sinn. Ne?
Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen.
Ja, Ihre wäre die entscheidende, also keine Meinung, sondern eine Tatsache sogar.
Wir wurden zu einem sehr, sehr freundlichen und sehr guten Gespräch geladen und dann wurde es halt verkündet, worauf ich gefasst war, dass das ja irgendwann so ein Sender so entscheiden kann. Mir war klar, ich werde eine Riesenparty machen, weil ich glaube, alle, die das mit mir durchgestanden haben, haben verdient, dass wir eine Riesenparty Feier machen. Und mein Vorschlag wäre gewesen, dass wir uns zusammen hinstellen als Paar und das neue Paar, Merit Becker und Marc Waschke, begrüßen und das sozusagen friedlich, fröhlich und vor allem auch mit dem gehörigen Stolz übergeben. Und dazu kam es halt leider nicht.
Beobachten Sie diese Tatortszene eigentlich insgesamt jetzt auch, seit Sie da raus sind? Ich meine, es gibt fast man könnte fast sagen, gefühlt im Monatstakt oder im Paarmonatstakt gibt es mal neue Kommissare oder Kommissarpaare, die dann wieder ans Ermitteln geschickt werden. Man verliert da ja fast den Überblick. Ne?
Also ich bin wirklich ein schlechter Fernsehgucker. Das muss ich leider gestehen. Und für mich ist so Krimi ist eigentlich... Naja, ich fange dann immer an zu arbeiten im Kopf. Das ist für mich nicht entspannend, das zu gucken. Von daher, wenn ich es nicht muss, gucke ich es nicht. Das
arbeiten heißt, Sie überlegen dann, wie Sie es besser spielen würden oder überlegen Sie, wie Sie den Fall lösen würden?
Ja,
oder
was heißt das? Also ich überlege über das Genre. Also gar nicht, wie ich das spielen würde oder wie die das spielen, sondern okay, hier haben wir wieder einen Fall, da haben wir wieder eine verdeckte Erzählung, der Autor weiß wieder mehr als die Zuschauer, es gibt das Ratespiel, hier gibt es eine scheinbare Realität, in der das spielt. Tralala, wie haben Sie es inszeniert und so. Ich komme da nicht aus dem Denken raus. Also dann gucke ich mir lieber irgendwie was anderes an.
Wenn man Ihr Gesicht jetzt nicht vor Augen hat, aber den Namen googelt, sieht man das Gesicht sofort und erkennt es sofort wieder. Sie haben also ein sehr markantes Gesicht. Und, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Hätte mich jetzt interessiert, ob Sie das möglicherweise ganz anders sehen. Und viele, die in einer immer wiederkehrenden Produktion oder einer Serie auftreten, haben Angst sozusagen darauf festgelegt zu werden. War das bei Ihnen mal der Fall irgendwie, dass Sie gesagt haben, um Gottes Willen, das wird möglicherweise zu Tatortesk, was ich da in meiner Schauspielkarriere mache?
Also ja, der Gedanke ist natürlich, glaube ich. Allerdings jegliche Beschäftigung ernsthafter Natur mit so einem Gefühl ist komplett sinnlos. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich das sagen sollte. Ich habe jetzt einen Job und sicherlich werde ich 1 Million Vorteile durch diesen Job haben, weil es ist ein Premium-Job, Tatortkommissar. Es wird auch sicherlich irgendwo Nachteile geben in meiner Realität. Was mache ich die anderen 10 Monate im Jahr? Weil wir drehen 2. Und in der Zeit kann ich vieles andere machen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir reden über weiteres Variables, über die 7 Zwerge.
Gerne.
Über Otto Walkes und die 7 Zwerge und ihre Rolle als schlechte Laune Zwerg Claudi. Wunderbar, oder?
Ja, fast wie Gernot 1.
Was heißt Gernot 1?
Also Gernot hat auch irgendwie, im Moment hat er manchmal auf den Proben einfach nur schlechte Laune, weil er nichts machen kann. Und dann muss ich daran denken, aber das ist ein interner Witz.
Also Gernot ist ihre Figur bei den Nibelungenfestspielen,
genau.
Der
Bruder des Königs. Und bei den 7 Zwergen war es der schlechte Laune Zwerg Claudi. Wo Sie das gerade sagen, merke ich, dass ich 2-mal dran gedacht habe.
Das war ein, muss man sagen, Filmformat, das es in dieser Form in Deutschland so noch nicht gegeben hat. Nee. Im Grunde genommen fast anarchisch, ne?
Das war wunderbar. Also, als ich das Projekt sozusagen bekam oder gefragt wurde, dachte ich, wie toll. Also, dass Otto Walkes sozusagen mit ganz vielen jungen Comedians fast so wie eine Disney-Vaterfigur für dieses Genre, was er ja kreiert hat, mit großartigen Leuten wie Robert Gernert, Wächter, Bernd Eilert Ellen immer noch begleitet, also der Frankfurter Schule. Es ist ja nicht einfach nur Clownerie, was bei Otto entwickelt wurde. Und was im ersten Otto-Film, den ich immer noch grandios finde, eine filmische Höhe fand, die zumindest für Deutschland so ein bisschen wie auch die Monty Pythons mit ihren unglaublichen Sachen, das war schon eine tolle Entwicklung. Dass es dann weiterging in dem Bereich, fand ich total schön. Von daher bin ich da freudig mit an Bord gekommen.
Auch als schlechte Laune Zwerg.
Ah ja, gut, das ist dann halt eine Rolle. Das ist halt rummuffeln. Wobei es lustig war, dass mit so einem richtigen Haufen von absolut stahlharten, tollen Comedians arbeitet und selber gar nicht aus dem Stand-up- und Comedy-Bereich kommt, obwohl man im Theater natürlich seine Witzchen macht.
Ich überlege, ob ich die Namen noch auf die Reihe kriege. Michael Mittermeier.
Kein Zwerg.
Ja.
Ralf Schmitz, Mirko Nonchef, Bernd Heisterkamp als der große Zwerg.
Martin Schneider, kann das sein?
Martin Schneider, natürlich. Jetzt haben wir schon 5.
Ja, wir müssen jetzt keine Folgen, aber so. Ich stelle mir die Dreharbeiten sehr anarchisch vor.
Also es waren vor allem lange Dreharbeiten. Also wir haben ja ungewöhnlich lange für deutsche Verhältnisse, glaube ich, fast 3 Monate gedreht. Riesenstudio mit Wald und war eine gute Truppe.
Da Capo.
Da Capo?
Mhm. Neuaufnahme. Wäre schön, oder?
Nochmal, die sieben Zwerge.
Zwei gab es, ne? Zwei Filme?
Drei.
Eigentlich,
es gab nochmal einen Animationsfilm, der ist, glaube ich, untergegangen. War auch ein schwieriges Projekt, glaube ich, das so ähnlich wie Mr. Bean als Zeichentrick, denkt man sich,
läuft nicht.
Läuft nicht.
Ja.
Also ob Otto nochmal Lust hätte, die sieben Zwerge nochmal, weil sie den Namen haben und vielleicht einen Mythos haben und vielleicht lang genug her sind, als die Nibelungensage nochmal zu verfilmen.
I don't know.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zu Gast ist Boris, ist
völlig normal. Dieses Aljinovic ist so schwer.
Ist ein schwerer Name.
Also mir geht es jetzt mittlerweile im 52. Lebensjahr doch von der Zunge.
Also Boris Aljinovic.
Perfekt.
Man kann das ja üben. Ihr Vater ist Kroate.
Ja.
Und die Mutter Deutsche.
Berlinerin, ja.
Berlinerin. Können Sie auch Kroatisch?
Nein. Ich kenne das nur als Ferienland.
Verstehen Sie was?
Ja, also bei der Beerdigung meines Vaters war meine Schwester, die jünger ist, sehr erstaunt, dass ich da mehr verstand als sie. Ich weiß, was die meinen, aber ich habe keine aktive Sprache von mir.
Die Proben laufen bei den Nibelungenfestspielen. Sie sind Gernot, der Bruder des Königs. Es gab wie immer erst Leseproben, wo man sich, glaube ich, am Tisch im Kreis quasi gegenüber sitzt.
Ja.
Und mittlerweile sind Sie in der Bühnenfassung.
Genau.
Was ist aus Ihrer Sicht jetzt so nach den ersten Probentagen so, wie Sie sich das vorher gedacht haben? Und was ist möglicherweise ganz anders gelaufen, als Sie das vorher geglaubt haben?
Oh, also vielleicht habe ich schon einiges vergessen, was ich mir vorher gedacht habe, was gut wäre, weil in dem Prozess nutzt es nicht, irgendwie mit einem Plan anzukommen, zu sagen, ich mache das jetzt. Das habe ich mir merke, dass ich halt eben viel gezeichnet habe vorher.
Gezeichnet?
Gezeichnet, ja.
Also Sie haben sowieso Zeichnen als derart große Leidenschaft, dass es auch theoretisch Ihr Beruf hätte werden können. Reden wir später noch drüber.
Ja.
Und was heißt jetzt Zeichnen als Vorbereitung auf so eine Rolle, wie jetzt bei den Nibelungenfestspielen?
Ja, ich merke immer, ich mache da so Männchen und die Figuren oder die Assoziationen, die dazu kommen und merke, wenn das langsam eine Stabilität erreicht, dann ist das für mich so ein Zeichen, jetzt hast du das Intus.
Mhm.
Man kommt mit so ein paar Voraussetzungen, probiert das, merkt aber auch vielleicht im Zusammenhang mit allen, ist gut, dass man den Versuch gemacht hat, aber jetzt geht man einen anderen Weg.
Aha, das heißt, vieles, was Sie da zusammen entwickeln, läuft quasi basisdemokratisch ab?
Nee. Diese Fahrweise braucht einen richtig guten Anführer.
Mhm.
Und das macht Lilja ganz toll.
Lilja Ruprecht, die Regisseurin.
Lilja Ruprecht, die Regisseurin, führt das. Und alles, was in der Gesamtwirkung entsteht, muss ja dann wieder, muss ja sortiert werden.
Können Sie das überhaupt in der Szenerie des Stadttheaters, wo Sie proben, können Sie das eigentlich dann ansprechen, auch simulieren, was dann letztlich ja am Ende des Abends, wenn man so sagen kann, auf der Bühne im Schatten des Doms dann vor Publikum, vor 2000 Leuten, bei rumkommen soll?
Also ich glaube, dass ganz wichtig ist es da einfach dem Anführer zu vertrauen oder unserer Anführerin zu vertrauen, dass sie das sagt, ich sehe da was, wo es hingehen kann. Auch sie macht Entdeckungen, was aus der Planung, anderthalb Jahre Planung ist das ja gewesen für dieses Ding, was daraus jetzt nun für Sachen entstehen und reagiert auch mit dem, was wir da haben. Und mit diesen Skizzen gehen wir dann auf die große Bühne und überprüfen sie.
Und der es geschrieben hat, Thomas Melle, sitzt der auch gelegentlich bei den Proben dabei und gibt seinen Senf dazu ab?
Nicht nur seinen Senf, er ändert dann auch die Texte. Also es bleibt in gewissen Weisen lebendig, wo man ganz viele Sachen, ob sie sich erzählen, wie sie sich erzählen, feststellt in den Proben. Es gibt massenhafte Textmengen zur Hochzeit, also wo die sich verlieben und Hochzeit feiern. Und jetzt plötzlich gibt es ein Bild, das ist auch vorbereitet. Das macht ganz viel von dem Gesagten vielleicht überflüssig. Dann ist er ganz froh, dass dieses Bild das transportiert. Und er kann sagen, mir fällt noch was ein dazu als Text. Oder wir können hier noch, müssen uns gar nicht mit diese Texte da bedienen in der Form. Also das kann ich nochmal ändern. Das ist jetzt ein Beispiel, aber so reagiert er darauf. Und das ist eher zu vergleichen mit Musizieren unter einem Dirigenten. Es ist dann schon erstaunlich, wie viele Festlegungen es natürlich gibt. Das muss man auch erstmal so als Anführer hinkriegen, dass man sagt, ich lasse euch Räume. Ich baue euch Räume, in denen könnt ihr was entwickeln. Und dann ziehe ich die aber auch fest und kassiere die ein und stelle die dann hin. Und plötzlich wissen alle, was sie machen. Das ist Als Regisseur ist nicht so ganz einfach.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich habe vorher gelesen, dass Sie als Schüler schon sowohl in Bass als auch im Fernsehen aufgetreten sind. Das ist ein weit auseinandergehendes Spektrum. Und jetzt machen Sie gerade ein Gesicht, als wäre das alles Unsinn, was ich sage.
Da habe ich mein Gesicht schlecht verstellt. Gott sei Dank sind wir im Radio.
Ja.
Das Fernsehen kam in die Bars und war
so erstaunt,
was macht ihr da? Und dann gab es, wir waren 17, wir hatten eine Show gemacht in einer Bar. Wir haben irgendwie eine Idee gehabt, was wir da machen wollen.
Mhm.
Und haben eigentlich einen Stummfilm auf der Kneipenbühne aufgeführt, was in den Neonzeiten der 80er Jahre irgendwie...
In West-Berlin.
Ja. Und in allem waren wir offensichtlich so, also wir haben, für mich ist das ja eine Zeit, wo ich denke, wir haben ein Jahr gearbeitet. In Wirklichkeit waren es 3 Monate, aber früher ging die Zeit anders. Und es war eine furiose Premiere, auch unvergesslich, weil es war meine allererste Premiere überhaupt, natürlich mit 17. Und die ganzen Mühen lohnten sich immer voll. Es war ein unglaublicher Rausch. Und dann war Fernsehen da und dann filmten die uns und dann dachten wir sind schon echt Profis. Mhm.
Wir haben es geschafft mit 17. Wir haben es geschafft mit 17.
Wir sind jetzt also unschlagbar. Und dann fängt man wieder von vorne an.
Ja, Sie lachen drüber. War Ihnen klar, ja, das läuft aber in die Richtung? Oder eher so eine damals noch als vielleicht als flausige Spinnerei abzutun?
Nee, also ich hätte mich nicht getraut, mir das selber einzugestehen. Gab dann so Kommentare, naja, bei dir haben wir das immer gewusst. Das kann ich aber nicht bewerten. Ganz viel aus dem, was wir da auch machten, kam aus dem Kinderzimmer, wo wir gezeichnet, gespielt haben. Wir haben das eigentlich nur veröffentlicht. Und dann wurde ich plötzlich ungelernt, konnte ich in der Werbeagentur zeichnen, war darauf sehr stolz. Habe abends oft Theater gespielt, war dann in so einer Szene drin, dass das weiterging. Und wir auch da tolle Sachen gemacht haben. Und plötzlich fiel die Mauer und dann dachte ich, du brauchst ein Diplom. Und dann traute ich mich. Also das war eine schmerzhaft aufregende Fahrt zu der Schauspielschule Ernst Busch. Weil, wenn die jetzt Nein sagen würden, wäre diese Träumerei dann vielleicht ja vorbei.
Ja, oder auf der anderen Straßenseite die Hochschule der Künste in Berlin hätte sie dann genommen, möglicherweise.
Naja, also ich habe beide Prüfungen bestanden.
Mhm. Ach, die hätten sie tatsächlich, also die haben gesagt, du kannst kommen.
Ja, ja. Und dann rief ich an der HDK, jetzt UDK, an und sagte, ich kann das Studium nicht. Oh Gott, warum denn? Ich gehe zu Ernst Busch. Okay, alles klar, Wiedersehen.
Schön, wenn man die Auswahl hat, ne?
Super.
Zeichnen tun Sie heute immer noch mit Hingabe, haben wir gerade schon darüber geredet, teilweise auch als Vorbereitung auf Rollen, wie jetzt bei den Nibelungenfestspielen in Worms. Und Sie zeichnen aber so gut, dass Sie auch gelegentlich eigene Ausstellungen füllen können mit Ihren Werken.
Ja, ist jetzt nicht so häufig, aber ja, habe ich mal gemacht. Ja.
Mhm. Mit welchen Themen?
Das war eine Einladung von einer Stiftung, mit der ich oft schauspielerisch arbeite. Und die haben gesagt, wir wollen das mal, dass du das mal zeigst, was du da gemacht hast, weil ich eigentlich da gar nichts verfolge im Geschäftssinne. Es kommt mal ein Theaterplakat rum oder so. Und das war interessant, das war wie ein Geburtstag. Da hast du so irgendwie die Zeichnung von 14 bis 49 war ich so, einfach mal so ausgestellt. Und dann konnten sich das Leute angucken. Ich habe keinen wirklich bildend künstlerischen Plan für die Zeichnerei.
Schauspieler Boris Aljinovic, Leutegast in SWR1 Rheinland-Pfalz, vor ein paar Jahren auch mal zu sehen auf der Theaterbühne als Adolf Hitler.
Vor ein paar Jahren?
Oder das ist schon sehr viele Jahre her.
Einige.
Trotzdem, wie ich finde, nach wie vor sehr interessant. Es haben sich ja nicht so furchtbar viele dran versucht. Sie schon. Reden wir gleich drüber hier, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Boris Aljinovic, dieses Jahr zu sehen. Ich kriege gerade wieder hier einen gespielten Applaus wegen der Aussprache des Namens. Das zieht sich als Running Gag durch die Sendung. Vor 24 Jahren haben Sie Adolf Hitler gespielt auf einer Berliner Bühne. An dieser Rolle haben sich ja nicht so furchtbar viele Schauspieler versucht. Sie schon. Welche Gefühle gehen Ihnen jetzt diese 2,5 Jahrzehnte später bei dieser Rolle durch den Kopf?
Naja, es ist ein gefundenes Fressen natürlich, weil das so eine Ikone ist, wo... Aber es war gar nicht der echte Hitler, sondern es ist nach einem Film, wo eine Schauspielertruppe in Warschau kurz bevor die Nazis einmarschieren, ein Stück machen, in dem sie sich über die Nazis lustig machen.
Mhm. Wo sie dann jemanden spielen, der aussieht wie
und
Hitler, oder?
Da spiele ich jemanden, einen kleinen armen Schauspieler, der diese Rolle bekommen hat und dafür auch in seiner Truppe nicht unbedingt, also der auch federn lassen muss. Am Ende der Geschichte allerdings können sie mit ihren Uniformen und dieser Maskerade und ihrer Eitelkeit, die noch viel größere Eitelkeit der Nazis, ausnutzen, um zu entkommen und um die zu desavouieren. Der Film heißt Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch und ist sicherlich eines der großen Filmwerke aus dieser Zeit.
Ich muss jetzt mich ganz vorsichtig ausdrücken, wenn ich mir sie jetzt so betrachte, gegenüber, sitzend. In unserem Wormser Büro, wo wir diese Sendung aufzeichnen, im spröden Neonlicht des Alltags, brauchen Sie gar nicht so furchtbar viel Maskerade, um sich Adolf Hitler visuell anzunähern. Ich formuliere es mal ganz vorsichtig. Also wenn Sie jetzt, Sie sind eher so ein dunkler Typ mit großen braunen Augen, einer großen Nase, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie groß die Nase Adolf Hitlers war. Aber wenn ich mir jetzt Ihren nicht vorhandenen Oberlippenbart dann doch als Hitlerbärtchen vorstelle, sind wir schon relativ nah dran oder ist es völlig abgehoben, was ich jetzt sage?
Also ja, also es gibt, ich weiß, es gibt noch das eine Foto, weil in dem Stück gab es den Dialog halt eben, der tritt auf, dieser Schauspieler, und sagt halt eben, alle rufen halt Hitler und der sagt, ich heile mich selbst. Als kleine Pointe. Und daraufhin wird der Regisseur wütend, unterbricht und sagt halt eben, was steht da im Text und so. Die Soufflöse kommt, nein, also Hitler tritt auf und sagt nichts, also sagen Sie nichts, wie das so ist auf Proben. Und überhaupt, wie sehen Sie denn aus? So wie auf dem Foto müssen Sie aussehen. Und ja, aber Herr Regisseur, das auf dem Foto bin doch ich, dann stimmt das Foto auch nicht. So geht der Dialog in dem Fall und tatsächlich war ich da auf dem Foto und ich habe das Foto noch. Und das, wenn ich das angucke, kriege ich auch einen Schreck.
Was war Ihre Bühnenrolle, die Sie vielleicht am meisten geprägt, die Sie am liebsten gespielt haben?
Es gibt tolle Erfahrungen. Also Elling, ein Stoff, den wir in Hamburg gespielt haben. Das war eine tolle Produktion. Ein armer, hochangeberischer, neurotisch lügender, lebensunfähiger Mensch, der mit seinem Kompagnon, der auch auf andere Art und Weise psychisch nicht mit dem Leben klarkommt, aus der Anstalt ins wahre Leben entlassen werden. Und was die beiden anstellen, geht über jede Hutschnur. War ein tolles Stück. Tolle Produktion war King's Speech auch in Hamburg, wo wir als Ensemble in dieser Werdungsgeschichte des Königs der Stottert, ich war der Lehrer von ihm, der Sprachtherapeut, war ein berührender Abend.
Wenn heute eine böse Fee käme und sagt, du, Boris Aljinovic, musst dich entscheiden ab sofort, dass du nur noch entweder Theater oder Kino, Fernsehen machen, wie würde die Entscheidung ausfallen?
Die Fee erschießen.
Lassen wir so stehen. Es war eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Boris Aljinovic, von dem ich bei dieser Frage auch keine eindeutige Antwort erwartet habe. Zu Recht, wie sich zeigt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind leidenschaftlicher Segler, auch mal allein auf dem Atlantik unterwegs. Stellt sowas für den Fall, dass der ein oder andere Abend bei den Nibelungen verspielen Worms vielleicht auch mal verregnet sein wird?
Also, man sagt so in dem Segelbereich, wie heißt das? Ich habe es in England gehört, Character Building. Also Segeln bildet schon den Charakter. Allerdings wird es dort mehr auf die nötigen Investitionen, die man weinend für sein Schiff ausgibt, bezogen.
Okay.
Ich habe einen VW Käfer für die Weltmeere. Das ist ein 40 Jahre altes Schiffchen. Lieber bin ich nicht alleine, aber es ist auch eine Zeitfrage oft. Und es ist irrsinnig berührend und toll, in dieser Natur zu sein. In großer Demut dieses Handwerk auszuüben auf einem Meer, das sich überhaupt nicht für den Menschen interessiert. Und in seiner...
Ja, schön gesagt, ja.
Und ich habe dann das Gefühl, das ist ein Organismus, der ist älter als alles, was ich kenne. Der hat alles gesehen. Ich darf hier drauf sein und darf teilhaben an dieser unendlichen Schönheit, die dadurch Schönheit ist, weil sie so unabhängig ist von allem und so mächtig ist. Und das sind ganz tolle Momente und die tollsten Momente sind sicherlich auch eine Reise geschafft zu haben, durchgestanden, durchlitten zu haben auch zum Teil, anzukommen auf einer Atlantikinsel wie den Färöer, wo es aussieht wie im Herr der Ringe. Ja, ist für mich was Großes, ob es meinen Charakter ausbildet für Krisen im Leben, vielleicht ein bisschen hier und da.
Oder für Regen in Worms.
Oder auf Regen in Worms, wo ich dann denke, es könnte ja schlimmer sein, wir könnten sinken.
Wird hoffentlich nicht passieren. Die Nibelungenfestspiele spülen jedes Jahr für ein paar Wochen oder für fast zwei Monate mit den ganzen Proben und so weiter Schauspieler aus ihrem gewohnten Milieu, bei ihnen ist es Berlin, nach Worms, wo das Leben ja ganz anders läuft. Und ich habe schon Leute kennengelernt, die haben sich irgendwo auf dem Land eingebietet und freuen sich über die ländliche Idylle und trinken jeden Abend mit den Vermietern ein Glas Riesling. Ja. Andere leben im Hotel und können die Tage kaum zählen, dass sie aus Worms rauskommen. Was haben Sie denn für ein Verhältnis bisher aufgebaut mit Worms und Umgebung?
Also der Vermieter hatte Grauburgunder. Mhm. Sehr, sehr nette Leute. Also ich bin...
Auf dem Land oder in der Stadt?
Nee, in der Stadt, also 5 Minuten vom Wormser entfernt. Ganz lieb, ganz gut untergekommen, ganz schnuffelig. Und man geht im T-Shirt zur Probe und denkt sich, es ist Sommer, es ist schön, es ist alles da. Und abends, wenn es, jetzt gab es ja ein paar Gewitter, richtig, dann sitzt man draußen und sagt so, wow. Das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist vielleicht so der soziale Kontakt zu allen anderen Menschen, mit denen ich sonst gerne zusammen bin. Aber das fehlt in so einer Klassenfahrtsituation, so einer Gruppendynamik, wie wir sie haben, wenig auf.
Wollte ich gerade noch fragen. Also ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ist es wirklich so eine Klassenfahrtstimmung mit allen Schauspielern, die zugange sind hier? Ein
bisschen, ja, ja. Ja, aber es ist auch richtig. Also ich finde das gut. Es wäre schrecklich, wenn es nicht eine positive Stimmung wäre. Oder wenn es eine Mobbingfahrt wäre.
Das Wer entscheidet, welche Kneipe nach der Probe aufgesucht wird?
Der, der am schnellsten läuft, hat die größten Chancen, das zu bestimmen, weil er eine findet. Mhm. Aber die Infrastruktur in Worms bietet erstaunlich mehr, als wir alle geglaubt haben. Plus, im Theater sind wir noch etwas rückständig. Es gibt viele Raucher und es wird auch gerne mehr getrunken. Also wir sind so ein bisschen in den 70er Jahren da stecken geblieben, fürchte ich. Und da bietet Worms mit seinen Kneipen uns also Herberge ohne Ende. Das in Berlin keine Chance.
Beste Bedingungen für Beste erfolgreiche Nibelungenfestspiele. Ja. Boris Aljinovic war Gast in Leute in SWR1 Rheinland-Pfalz. Vielen herzlichen Dank. Und ich zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit.
Ja.
Ich habe mir was überlegt für die Zeit nach der Probe und nach dem gemeinsamen Absacker. Und nach dem gemeinsamen Riesling, den Sie mit Ihren Vermietern trinken. Und dann ist es ja einsam wahrscheinlich. Ja. Sind Sie Mutterseelen allein, alle sozialen Kontakte sind weg.
Ja.
Weiter trinken kann man dann ja nicht. Ist ungesund und wäre für den nächsten Tag schlecht. Also verwöhnen Sie sich mit diesem Teil, mit dem Kopfmassagegerät, das so ähnlich, kennen Sie?
Super, ja.
Das
super.
So ähnlich aussieht wie ein Schneebesen.
Ja, super.
Ja, das ist sozusagen zum Runterkommen nach einem kreativ anstrengenden Tag hoffentlich best geeignet.
Herzlichen
Dank. Viel Spaß damit. Fass nochmal zusammen, vom 12. bis zum 28. Juli, Nibelungenfestspiele. Werbung braucht man kaum machen, es sind fast alle Vorstellungen bereits ausverkauft. Ich wünsche viel Erfolg, ich hoffe, wir bekommen Tolles zu sehen mit dem Stück Überwältigung mit Gernot, dem Bruder des Königs, gespielt von Boris Aljinovic. Gute Zeit in Worms.
Ich danke fürs Gespräch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.